NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Bettina Nutz. Guten Abend und willkommen. Zunächst der Blick auf unser Programm, auf unsere wichtigsten Themen bis 19 Uhr. Trauer in Kunduz. Drei deutsche Soldaten sind im Norden Afghanistans bei Gefechten ums Leben gekommen. Konfrontation im Iran. Die Machthaber bleiben hart und drohen Demonstranten mit drakonischen Strafen. Sowie das Urteil zu Spickmich.de. Lehrer dürfen weiterhin von Schülern im Internetportal bewertet werden. Das sagt der Bundesgerichtshof. Wir berichten und kommentieren. Doch zunächst zu unserem ersten Thema. Es ist für Deutschland die traurige Nachricht dieses Tages. Drei Bundeswehrsoldaten sind im Norden Afghanistans ums Leben gekommen. Sie waren im Rahmen einer gemeinsamen Operation deutscher und afghanischer Sicherheitskräfte unterwegs, als sie angegriffen wurden. So schildert es die Bundeswehr nach dem furchtbaren Zwischenfall. Derweil haben sich die radikal-islamischen Taliban zum Angriff auf die Deutschen bekannt. Thomas Nehls berichtet.
Die drei deutschen Soldaten kamen durch einen Unfall ums Leben. Der allerdings stand in unmittelbarem Zusammenhang mit Kampfhandlungen, in die stundenlang ein Trupp des in Kunduz stationierten Bundeswehrkontingents zusammen mit afghanischen Sicherheitskräften gegen Aufständische der Taliban verwickelt waren. Nach Attacken mit Handfeuerwaffen und Panzerfäusten hatte die Besatzung eines deutschen Fuchspanzers auszuweichen versucht, war dabei in einen Wassergraben geraten und umgestürzt. Zwei Soldaten wurden auf der Stelle getötet, einer starb nach vergeblichen Wiederbelebungsversuchen. Ein vierter soll verletzt worden sein. Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung, der am Nachmittag das Marine-Ehrenmal in Labö besucht hatte, sagte dort:
Bevor ich die Festrede halte, muss ich Ihnen leider Mitteilung machen, dass ich gerade eine sehr traurige Nachricht aus Afghanistan erhalten habe, wo drei unserer Soldaten im Einsatz für den Frieden gefallen sind. Ich würde Sie bitten, sie von ihren Plätzen zu erheben, damit wir zu Ehren unserer Soldaten eine Gedenkminute einlegen.
Stunden nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden die Sprachregelungen zu seinem Hergang zwischen dem Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam und dem Bundesverteidigungsministerium vereinheitlicht. Es war nicht mehr von einer von deutschen und afghanischen Kräften begonnenen Operation, sondern davon die Rede, dass die Soldaten bei einem Feuergefecht mit Aufständischen ums Leben gekommen seien. Sie seien angegriffen worden und hätten sich mit ihren Bord- und mit Handfeuerwaffen gewehrt. Außerdem sei Luftunterstützung angefordert worden. Das tragische Geschehen hat die Lage am Stützpunkt Kunduz weiter destabilisiert. Erst vor gut zwei Wochen waren zwei Bundeswehrangehörige bei einem Gefecht mit Kämpfern der radikal-islamischen Taliban verletzt worden. Derzeit sind in Kunduz etwa 1100 deutsche Soldaten stationiert. Die Zahl der insgesamt seit dem Beginn des Afghanistan-Einsatzes im Jahr 2002 getöteten Soldaten stieg heute auf 35. 15 von ihnen fielen Anschlägen zum Opfer. 20 starben durch Unfälle, an Krankheiten oder durch Selbstmord.
Soweit Thomas Nehls aus Berlin. Im Bundeswehrquartier in Kunduz sind die Flaggen inzwischen auf Halbmast gehisst. Kein Einlenken der Mächtigen im Iran. Der Wächterrat hat heute die Annullierung der umstrittenen Präsidentenwahl vom 12. Juni ausgeschlossen. Es gebe keine Belege für größere Unregelmäßigkeiten während der Wahl, zitieren staatliche iranische Medien Vertreter des Rates. Derweil spitzt sich der Krieg der Worte zu. UNO und Europäische Union verurteilen die brutale Gewalt gegen die Opposition scharf. Teheran dagegen verwahrt sich gegen jede Einmischung in seine inneren Angelegenheiten. Im Visier der Mullah-Kritik steht vor allem Großbritannien. Ulrich Pick fasst den heutigen Tag im Iran zusammen.
Die Krise in Iran zieht immer weitere Kreise und berührt mittlerweile auch die internationale Politik. So kündigte Teheran an, seinen Botschafter aus London vorübergehend abzuberufen. Die Islamische Republik Iran beschuldigt Großbritannien, sich in ihre inneren Angelegenheiten zu mischen und damit Unruhe zu stiften. Die gleichen Anschuldigungen hält Teheran inzwischen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon vor. Dieser hatte ein Ende der Gewalt in Iran verlangt, sowie den sofortigen Stopp von Verhaftungen, Drohungen und Gewaltanwendungen gegen Zivilisten. Frankreich hat angesichts der zunehmenden Spannungen den iranischen Botschafter in sein Außenministerium bestellt. Einzig Russland hat sich bisher hinter die Regierung in Teheran gestellt. Aus dem Außenministerium in Moskau hieß es, das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl sei eine rein inneriranische Angelegenheit, die im Rahmen der Verfassung und der Gesetze beigelegt werden sollte. Unterdessen ist die iranische Justiz abermals gegen internationale Korrespondenten vorgegangen. Wie die Nachrichtenagentur Fars meldet, ist ein für die Zeitung Washington Times arbeitender Journalist mit griechischer Staatsbürgerschaft festgenommen worden. Wie es heißt, werden ihm unerlaubte Aktivitäten vorgeworfen. Am Morgen hatte der Wächterrat eine Annullierung der umstrittenen Präsidentschaftswahl definitiv ausgeschlossen. Nach Angaben des staatlichen iranischen Fernsehens sollen keine Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung festgestellt worden sein. Das Gremium, das aus 6 zivilen und 6 religiösen Juristen besteht, war beauftragt worden, das umstrittene Ergebnis zu überprüfen, nachdem alle 3 unterlegenen Kandidaten Protest eingelegt hatten. Insgesamt sollen 646 Einwände eingereicht worden sein. Die definitive Entscheidung überrascht, denn in den Tagen zuvor hatte es immer wieder unterschiedliche Mitteilungen aus dem Gremium gegeben. Zuerst hieß es, man werde stichpunktartig die Stimmauszählung überprüfen. Als die Demonstrationen stärker wurden, sprach man davon, dass 10% der Stimmen neu gesichtet werden sollten. Gestern Morgen dann hieß es im staatlichen iranischen Fernsehen, der Wächterrat habe in mehr als 50 Städten Unregelmäßigkeiten ausfindig gemacht. Es seien 3 Millionen Stimmen mehr abgegeben worden, als es Wähler gegeben habe. Diese Meldung allerdings wurde am gestrigen Nachmittag dementiert. Der Sprecher des Wächterrates, so hieß es, sei falsch verstanden worden. Am morgigen Mittwoch soll das endgültige Ergebnis des Urnenganges bekannt gegeben werden. Die Vereidigung von Präsident Ahmadinejad ist dann für Anfang August vorgesehen.
Ein Bericht von Ulrich Pick und wir kommen thematisch nach Deutschland. Heute herrschte Stau auf der Seite von spickmich.de, wahrscheinlich weil Schüler, Lehrer, Eltern und Journalisten alle gleichzeitig wissen wollten, welche Note das Schülerportal den Richtern beim Bundesgerichtshof geben würden. Denn die hatten heute über die Frage zu urteilen, ob die Lehrerbewertung auf spickmich.de die Persönlichkeitsrechte der Pädagogen verletzt. Die Richter sagten nein. Schüler dürfen weiter ihre Meinung über Person und Unterricht kundtun. Die Note vom Schülerportal für den Bundesgerichtshof dürfte wahrscheinlich ein Cool oder vielleicht auch eine 1 sein. Tatsächlich weiß ich es nicht, denn die Seite zeigt immer noch Stau an. Alles andere, vor allem über die Urteilsbegründung, weiß aber mein Kollege Bernd Wolf in Karlsruhe.
Die rund 1 Million Nutzer von spickmich.de können weiterhin ihre Lehrer im Internet mit Schulnoten bewerten. Denn so der BGH, ein Bewertungsportal, wie es spickmich.de derzeit darstellt, kann sich auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen. Wird es verantwortlich betrieben, dann wiegt die Kommunikationsfreiheit in einer sogenannten Community höher als das abstrakte Persönlichkeitsrecht des Betroffenen. Damit hat eine Lehrerin vom Niederrhein auch letztinstanzlich ihre Klage gegen ihre 4,3-Note und die Ausstellung eines Zeugnisses durch einen Teil ihrer Schüler verloren. Der BGH sagt, ein solcher Datensatz, wie ihn spickmich.de erhebt, ist auch ohne Einwilligung des Betroffenen erlaubt, wenn keine Beeinträchtigungen der informationellen Selbstbestimmung vorliegen. Und eine solche konnte die Lehrerin nicht nachweisen. Es gab keine Schmähungen oder Beleidigungen gegen sie. Auch dass die Internet-Einträge anonym erfolgen, machen sie nicht unzulässig. Denn zur Meinungsfreiheit gehört, so der 6. Senat des Bundesgerichtshofes, dass man sich aussuchen darf, wie und wo man seine Meinung äußert. Die Frage der Anonymität war in der Verhandlung noch hoch umstritten. Manuel Weißbrot, einer der 3 Spickmich-Geschäftsführer.
Zum Beispiel gab es ganz klar die Geschichte aus Baden-Württemberg, dass ein Direktor geguckt hat, welche Schüler sind bei Spickmich jetzt angemeldet, hat die ausgerufen, in sein Zimmer zitiert und gesagt, entweder ihr meldet euch jetzt hier an dem Computer von Spickmich ab oder ihr fliegt von der Schule.
Ein Argument für die internettypische Anonymität. Die Anwältin der Lehrerin wies auf die fehlende technische Waffengleichheit zwischen Lehrern und Schülern hin. Lehrer könnten sich nicht zur Wehr setzen gegen anonyme Kritik. BGH-Anwältin Cornelie von Gierke.
Es gibt andere Möglichkeiten für Schüler und Eltern, sich zu äußern. Es gibt Elternabende, es gibt Sprechstunden. Die Schüler haben jederzeit die Möglichkeit, unter sich über die Lehrer zu sprechen und vor allem die Möglichkeit, die Lehrer selbst anzusprechen. Dass ein solches anonymes Forum notwendig sei, kann ich nicht nachvollziehen.
Der BGH begründete sein nach schwieriger Beratung ergangenes Votum für die Meinungsfreiheit auch damit, dass die Lehrerin ja nur in ihrer beruflichen Sphäre, nicht in ihrer Privatsphäre bewertet wurde. Er machte aber auch klar, dass das Urteil pro Spickmich ein Einzelfallurteil ist. Man kann es nicht 1:1 auf andere Bewertungsportale übertragen. Überhaupt könne man keine allgemeingültigen Regeln für ähnliche Ratingportale wie etwa den von einigen Krankenkassen geplanten Ärzte-TÜV aufstellen.
Informationen von Bernd Wolf. Was bedeutet das Urteil der höchsten Instanz nun für die Praxis? Wird das Internet künftig hilfreicher Navigator oder aber moderner Pranger sein? Gerd Schinkel kommentiert.
Urteilsschelten werden nicht gerne gehört, weder von denjenigen, die als Richter Recht sprechen, noch von denjenigen, die Recht bekommen haben. Doch man kommt nicht drum herum, wenn das Unbehagen über ein Urteil bleibt. Über den Richterspruch aus Karlsruhe mögen diejenigen jubeln, die ihn für eine wichtige Bestätigung der Meinungsfreiheit halten. Für mich gibt er ein falsches Signal. Er öffnet Tür und Tor für ein abstoßendes Denunziantentum. Wenn Schüler weiter aus der Anonymität heraus ihre Lehrer benoten können, ist dies die Absegnung eines modernen Prangers, der unter dem Deckmäntelchen der Meinungsfreiheit die Möglichkeit bietet, sich für vermeintlich erlittenes Unrecht durch unsachliche Schmähung zu rächen. Und diese Möglichkeit wird genutzt. Das anonyme Mütchenkühlen kann also weitergehen und dies hat Folgen. Nun werden andere Bewertungsforen nachziehen, in denen sich Menschen anonym über Menschen äußern können und sollen. Patienten über Ärzte, Auftraggeber über Handwerker, die Nutzer von Dienstleistungen jeglicher Art über die Anbieter. Was für schlimme Geister hat man da gerufen und warum nicht die Chance ergriffen, sie in die nötigen Schranken zu weisen? Was als harmlos erachtetes Spielchen begonnen hat, nämlich zur Auflagensteigerung trendiger Printmagazine, die jeweils besten 100 bestimmter Berufe aufzulisten, ist nun in der Schmuddelecke angekommen, bei der Negativauswahl. Anschwärzungen sind keine Empfehlungen. Wer nun einwendet, Bewertungen im Internet seien doch gang und gäbe, der vergleicht Äpfel mit Birnen. Ein Bewertungssystem, das auf einem virtuellen Marktplatz wie eBay seinen Sinn haben mag, wo kein direkter Eindruck bei einem unmittelbar gegenüberstehenden Geschäftspartner Vertrauen schaffen kann, ist nicht übertragbar auf andere gesellschaftliche Bereiche. In der virtuellen Verkaufsplattform unterwirft man sich freiwillig einem Verfahren, bei dem sich Käufer und Verkäufer gegenseitig bewerten. Das ist ein anderes Verhältnis als das zwischen Prüflingen und Prüfern, wie es in Schulen und Universitäten besteht. Steht Prüflingen ein gleiches Bewertungsrecht zu wie denjenigen, zu deren beruflichen Aufgaben es gehört, Leistungen zu benoten? Wer kennt die Maßstäbe, die zugrunde gelegt werden, wenn sich demnächst ein Patient abfällig über die Leistung eines Arztes äußert oder ein Kunde über einen Handwerker und sei es nur, um seine Unzufriedenheit auszudrücken über einen nicht gewährten, weil zu Unrecht geforderten Preisnachlass? Immerhin, wenn das Urteil heute von einem Einzelfall spricht und eine grundsätzliche Geltung für andere Bewertungsportale ausschließt, dann ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht müssen sich erst Juristen, genauer Richter, zu ihrem eigenen Schrecken am Internetpranger wiederfinden, ehe sie die Schranken setzen, die schon heute fällig gewesen wären.
Der Kommentar im Echo des Tages, Autor war Gerd Schinkel. Die Kavallerie kann wieder zurückgepfiffen werden, die Peitsche eingepackt und die Schweiz und Liechtenstein liegen nicht mehr auf dem finanzpolitischen Breitengrad von Ouagadougou in Afrika. Anders gesagt, der Ton zwischen Deutschland und der Schweiz ist wieder viel freundlicher geworden. Die drastischen Vergleiche des deutschen Finanzministers Peer Steinbrück gehören der Vergangenheit an. Anlass ist der OECD-Steuergipfel heute in Berlin, an dem rund 20 Industrieländer teilnahmen, auch die von Steinbrück attackierten Steueroasen Schweiz, Liechtenstein und Österreich. Alle gemeinsam wollen künftig verstärkt gegen Steuerschlupflöcher und intransparente Finanzkonstrukte vorgehen. Rüdiger Becker über eine bessere Atmosphäre und die genauen Pläne der Gipfelteilnehmer.
Die Kavallerie musste nicht ausreiten. Offenbar gelingt es auch so, immer mehr Staaten dazu zu bringen, Steuerbetrügern keinen Unterschlupf mehr zu gewähren. Erst durch die Finanzkrise hat sich der Druck auf Staaten wie Österreich, die Schweiz oder Belgien erhöht, die bislang als Steueroasen galten. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück konnte heute auf einer internationalen Konferenz in seinem Ministerium auch diese Staaten von der Notwendigkeit überzeugen, gegen Steuerbetrug vorzugehen.
Wenn die überwiegende Anzahl der steuerehrlichen Bürger den Eindruck gewinnt, dass der Steuerehrliche der Dumme ist, dann hat das einen weit größeren Stellenwert als nur das ohnehin schon schwerwiegende Delikt der Hinterziehung oder des Betruges von Steuern, sondern es betrifft gesellschaftliche Grundlagen.
84 Staaten seien inzwischen bereit, die Standards der OECD anzuerkennen, der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Diese Standards regeln die gegenseitige Amtshilfe in Steuerfragen. Rund 40 dieser Staaten sind erst in den letzten 2 Monaten dazugestoßen. Auch die Schweiz will künftig mit ausländischen Steuerbehörden kooperieren, erklärte der Schweizer Bundespräsident Hans-Rudolf Merz.
Das bedeutet, dass wir künftig eine erleichterte Amtshilfe leisten im internationalen Verkehr. Die Schweiz ist dafür bekannt, dass sie zuverlässig ist, verlässlich ist, dass sie Verträge einhält Und es wird auch diesmal nicht anders sein.
Allerdings werden die Schweizer Behörden nach wie vor nur dann Auskunft geben, wenn sie konkret nach Namen und Banken gefragt werden und wenn ein begründeter Verdacht vorliegt.
Was nicht geht, ist, dass vom deutschen Fiskus her die Frage käme, könnten Sie uns alle, die Schmitz heißen oder die Müller heißen in Frankfurt, einmal durchleuchten und uns sagen, wie viele davon Steuern hinterziehen.
Das ist allerdings noch nicht das, was sich der deutsche Finanzminister erhofft hat.
Der Hinweis der Schweiz, wir geben Ihnen nur Informationen, wenn Sie quasi schon beweiskräftig uns begründen können, dass dieses Steuersubjekt sich des Steuerbetruges schuldig gemacht hat. Da kann ich nur antworten, ja, um Himmels Willen, um dem nachzugehen, brauche ich gerade die Information, die Sie haben.
Im Detail sind also noch längst nicht alle Probleme aus der Welt geschafft. Dennoch werten die Teilnehmer die heutige Konferenz, an der immerhin 18 Länder beteiligt waren, positiv. Auch die diplomatischen Verstimmungen, die unbedachte Äußerungen des deutschen Finanzministers ausgelöst haben, sind inzwischen bereinigt. Burkina Faso von Steinbrück, ebenfalls unter die Steuerschurkenstaaten eingereiht, war allerdings nicht zugegen. Konferenzgastgeber Steinbrück schätzt, dass allein dem deutschen Staat jedes Jahr 100 Milliarden an Steuereinnahmen durch Betrug entgehen.
Wenn davon nur 10% in die öffentlichen Kassen der Bundesrepublik Deutschland fließen würden, das wären 10 Milliarden Euro, dann hätten wir vielleicht Möglichkeiten, dieses Geld in die Hand zu nehmen für gute Zwecke, Bildungsinvestitionen, Infrastrukturinvestitionen, kommunale Infrastruktur. Wenn man noch mehr bekommen könnte, dann könnte man den Steuerzahlern vielleicht sogar eines Tages eine Steuersatzsenkung in Aussicht stellen.
Auch das sind deutliche Worte von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Und noch einmal hat sich die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mit einem wichtigen Thema befasst, mit der Alterssicherung. Eine neue Studie der OECD untersuchte, wie sehr die Renten in den Industrieländern durch die internationale Wirtschaftskrise in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das Ergebnis: wohl dem, der die Rücklagen fürs Alter nicht an der Börse bilden musste. Das deutsche Rentensystem hat sich laut OECD bewährt, ist trotz der Krise, wie Frank-Christian Starke berichtet.
Die Rentensysteme der gut zwei Dutzend untersuchten Staaten sind höchst unterschiedlich. Eine Gemeinsamkeit gibt es aber doch. Kein System kommt in der gegenwärtigen Krise ungeschoren davon. Monika Quaiser, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik der OECD.
Es ist kein Land gegen die Krise und kein Rentensystem ist gegen die Krise immun.
Wenn auch nicht immun, dann aber bemerkenswert resistent und daher noch gesund ist das deutsche System der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente. Dank des Generationenvertrags und der staatlichen Garantien ist es reichlich unempfindlich gegen die Unbillen der Kapitalmärkte. Anderswo dagegen sind private Rentenfonds und die riesigen Aktiendepots von Firmen ins Schlingern geraten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, Irland oder auch Großbritannien. Die in einigen Ländern zusammengebrochenen Immobilienmärkte haben dazu Hoffnungen, den Ruhestand durch Mieteinnahmen absichern zu können oder durch den gewinnbringenden Verkauf des eigenen Hauses zerplatzen lassen. Die deutschen Rentner aber können gelassen bleiben. Monika Quaiser.
Deutschland steht jetzt in der Finanzkrise vergleichsweise gut da im OECD-Durchschnitt. Die Arbeitslosigkeit hat sich aufgrund des starken Einsatzes von Kurzarbeit noch nicht so stark erhöht. Das heißt, es gibt weniger Druck auf die gesetzliche Rentenversicherung im Moment als in manchen anderen OECD-Ländern.
Das gilt umso mehr, da in Deutschland auch die Zusatzversorgungssysteme als stabil gelten und vom Staat zum Teil vergleichsweise üppig gefördert werden. Betriebsrenten sind, bestes Beispiel Arcandor, auch bei Firmenpleiten sehr gut abgesichert. Und private Zusatzversorgungen, Marke Riester-Rente auch. Dafür sorgen gesetzliche Vorgaben und der in Deutschland allgemein geringere Hang zu finanziellen Zockereien. Ganz so sorgenfrei ist das Bild aber nicht für alle. Ältere, Selbstständige, Freiberufler und andere, die in Kürze mit privat Angespartem in den Ruhestand gehen wollen, leiden derzeit unter dem plötzlichen heftigen Wertverlust ihrer Anlagen. Und auf Geringverdiener kommt in Zukunft nichts Gutes zu. Auf sie warten im internationalen Vergleich geringe staatliche Renten. Die OECD-Expertin.
Gerade für Niedrigverdiener muss man natürlich schauen, zu welchem Ausmaß diese Bevölkerungsgruppe zusätzlich sparen kann und muss eventuell andere Sicherungsmöglichkeiten zusätzlich für diese Personengruppe einführen.
Das dürfte die aktuellen Diskussionen über Veränderungen am derzeit geltenden Sozialrecht befeuern. Denn so stabil das deutsche System der Altersvorsorge gegenwärtig auch ist, es gibt keine Garantie dafür, dass es in Zukunft insgesamt und für alle so stabil bleibt.
Das Thema Rente im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Beinahe eine halbe Million Menschen erhält in Deutschland jedes Jahr eine furchtbare Diagnose, Krebs. Und so will Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt die lebensgefährlichen Tumorerkrankungen noch stärker bekämpfen. Krebs soll früher erkannt und besser behandelt werden, meinte Schmidt heute auf der ersten nationalen Krebskonferenz in Berlin. Der nationale Krebsplan, den mehr als 100 Experten seit 2008 erarbeitet haben, er müsse ausgeweitet werden. Peter Mücke informiert über die Ergebnisse der Konferenz.
436.000 Menschen erkranken jedes Jahr in der Bundesrepublik an Krebs. 211.000 sterben jährlich daran. Tendenz steigend.
Die zweitwichtigste Krankheit mit Todesfolge in der Bundesrepublik Deutschland. Also ein Kernbereich des Gesundheitssystems, an dem gemessen werden kann, wie leistungsfähig dieses Gesundheitssystem ist.
Und dort liegt offenbar einiges im Argen, hat Gesundheitsstaatssekretärin Kaspers Merck festgestellt, gerade im europäischen Vergleich.
Beispielsweise, dass wir bei der Krebsfrüherkennung in einigen Bereichen schlechter sind als Europa. Bei vielen Bereichen besser und bei anderen können wir es noch nicht mal messen, weil uns die Datengrundlagen hierfür fehlen. Und wir haben aus diesem Grund gesagt, es ist dringender Handlungsbedarf.
Und deshalb im vergangenen Jahr einen nationalen Krebsplan ins Leben gerufen. Zusammen mit den Krankenkassen, Patientenverbänden und der Wissenschaft. Die Ziele, die Früherkennung, die Versorgung und die Patientenorientierung sollen besser werden. Der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft, Professor Hohenberger.
Wir haben in den letzten 20 Jahren zum Teil enorme Fortschritte erzielt in der Behandlung bestimmter Tumorerkrankungen. Aber die Behandlungsunterschiede bei einer Vielzahl von Tumorerkrankungen sind noch zu groß. Es muss aber jedem Menschen in diesem Lande, gleichwohl, ob er jetzt in den Dithmarschen lebt oder hier in Berlin oder aus den Tiefen des Frankenwaldes, wo ich herkomme, die gleichen Chancen geboten werden. Diese Unterschiede, die dürfen wir nicht akzeptieren.
Es reiche nicht aus, dass es hochklassige Versorgung nur an wenigen Zentren gebe. Ein wichtiges Gebiet sieht Hohenberger auch in der psychoonkologischen Versorgung von Patienten. Ein Drittel der Patienten erkranken auch an psychischen Störungen, die rechtzeitig behandelt werden müssen. Ein weiteres Problemfeld, die Information der Patienten.
Ich glaube, wenn Sie sich angucken, wie stark das Internet heute genutzt wird für die Vorinformation von Patientinnen und Patienten und wie viel der Information interessengeleitet ist, dann ist es einfach überfällig, dass man eine neutrale und fachlich hochstehende Plattform der Information schafft.
Netzwerk Krebsinformation heißt diese Plattform. Über sie sollen im Internet hochwertige Informationen zur Verfügung gestellt werden, frei von kommerziellen Interessen. Denn bislang geraten Hilfesuchende häufig auf gut getarnte Seiten der Pharmaindustrie. Geplant ist auch eine bundesweit einheitliche Telefonnummer als zentrale Anlaufstelle. Ein zentrales bundesweites Krebsregister soll dabei helfen, die Wirkung von Früherkennung besser bewerten zu können. Nach jahrelangen juristischen Debatten hatten sich Bund und Länder Ende Mai auf ein Gesetz geeinigt. Höchste Zeit, findet Professor Hofstetter von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren.
Beim Brustkrebs ist es so, dass der Arzt identische Daten inzwischen 5-mal melden muss. Das muss ihm abgenommen werden durch eine regionale wirksame Datensammelstellen, die das dann an die Landesebene und ans Robert-Koch-Institut weitergeben.
Dort sollen die Daten dann zentral ausgewertet werden. Insgesamt noch ein weiter Weg für den nationalen Krebsplan. Ein Jahr lang hatten Experten in Arbeitsgruppen die Grundlagen erarbeitet. Jetzt geht es an die Umsetzung.
Erstmals können geschädigte Anleger der insolventen US-Investmentbank Lehman Brothers Hoffnung schöpfen, denn das Hamburger Landgericht sprach heute einem Käufer von Lehman-Zertifikaten Schadensersatz in voller Höhe zu. Arne Meyer dazu.
Keine 15 Minuten brauchte der vorsitzende Richter, um das Urteil zu begründen. Die Folgen seiner Entscheidung werden sicherlich deutlich länger zu spüren sein. Denn das Hamburger Landgericht folgte in wesentlichen Punkten der Argumentation der Verteidigung und gab der Klage des Kunden der Hamburger Sparkasse statt. Der pensionierte Lehrer hatte 2006 Zertifikate der inzwischen vom Markt verschwundenen US-Investmentbank Lehman Brothers im Wert von 10.100 Euro erworben. Gerichtssprecherin Sabine Westphalen mit den Details zum Urteil.
Die HASPA wurde verurteilt, an den Kläger, also den Anleger, 10.000 Euro zu zahlen und auch natürlich noch Zinsen, die im Laufe der Zeit angefallen sind. Dafür muss natürlich der Anleger die Zertifikate, die er erhalten hatte von der Beklagten, natürlich zurückgeben.
Vor allem zwei Aspekte waren für das Gericht bei diesem Urteil entscheidend. Die Hamburger Sparkasse habe den Anleger bei der Beratung nicht darauf hingewiesen, dass das Zertifikat nicht einlagengesichert gewesen sei. Also geht die Bank pleite, wie wie geschehen, dann ist auch das Geld weg. Darüber hinaus habe die Haspa dem Kläger verschwiegen, welche Gewinne sie beim Verkauf des Produktes einstreicht. Also, dass sie ein großes Interesse hat, genau dieses Zertifikat an ihre Kunden zu verkaufen.
Total happy. Ich kann es fast gar nicht glauben,
sagte Kläger Bernd Krupski unmittelbar nach der Bekanntgabe des Urteils.
Ich schwankte hin und her zwischen Bangen und Hoffen, aber jetzt hat offensichtlich doch die Gerechtigkeit gesiegt.
Etwas gelassener analysierte Krupskis Verteidiger, der Hamburger Spezialist für Kapitalanlagerecht Ulrich Husack, die Entscheidung.
Ein bisschen habe ich damit gerechnet, dass das Urteil so ausgeht aufgrund der Vorgeschichte, aber ganz sicher ist man natürlich nie. Und ich bin auch froh, dass jetzt die erste Instanz in einer Sache erstmal abgeschlossen ist.
Die zahlreichen Zuhörer im Verhandlungssaal des Hamburger Landgerichts applaudierten spontan, als der Vorsitzende Richter seine Entscheidung begründete. Ihm hatten auch Käufer von Lehman-Zertifikaten aufmerksam zugehört und die schöpfen jetzt natürlich neue Hoffnung.
Wunderbar, 100%, mehr können wir gar nicht erreichen und jetzt ist eigentlich die nächste Klagewelle, kommt jetzt drauf zu, da werde ich auch mit bei sein. Zwar nicht gegen die Haspa, sondern gegen die Dresdner Bank, aber die Dresdner Bank hat ja genauso agiert wie eben auch die Haspa oder die Citibank. Insofern sind die Fälle alle gleich gelagert.
Ja, ich habe auch Hoffnung und der Richter hat ja klar zu erkennen gegeben, dass gewaltige Defizite in dem Beratungsgespräch waren.
Das Hamburger Landgericht machte allerdings deutlich, dass es sich bei dem heutigen Urteil nicht unbedingt um eines handelt, das auch Vorbildcharakter für andere haben werde. Gerichtssprecherin Sabine Westphalen.
Dieses Urteil wurde nur für diesen Einzelfall zwischen diesen beiden Parteien getroffen. Nicht für andere Fälle, die spielten hier keine Rolle. Jeder Fall ist anders und jeder Fall muss neu und rechtlich eigenständig bewertet werden.
Alleine das Hamburger Landgericht muss über bis jetzt 25 Klagen von Lehman-Anlegern entscheiden. Der nächste Termin ist bereits Ende dieser Woche. Wieder geht es um die Haspa. Die Sparkasse kündigte heute an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Es handele sich um eine Einzelfallentscheidung und die Bank sei optimistisch, dass die Situation in der nächsten Instanz neu bewertet werde.
Arne Meyer war das aus Hamburg. Es war eine bewegende Trauerfeier in Wolfsburg. Rund 1000 Trauergäste waren gekommen, Angehörige, Freunde und Mitglieder der freikristlichen Emanuel-Gemeinde, um Abschied zu nehmen von den beiden jungen Frauen, die im Jemen ermordet worden waren. Aus Wolfsburg meldet sich Andreas Mier.
Der Gottesdienstraum der freikirchlichen Emanuel-Gemeinde in Wolfsburg-Westhagen war bis auf den letzten der etwa 1000 Sitzplätze gefüllt. Die bewegende Trauerfeier wurde auch auf große Leinwände im Foyer des Gemeindehauses übertragen. Viele Trauergäste waren von weit her angereist, um von den getöteten Studentinnen Anita G. und Rita S. Abschied zu nehmen und ihren Familien Trost zuzusprechen.
Es ist tatsächlich ganz tiefe Trauer um die zwei Mädchen, auch wenn wir noch nicht genau die Ursachen ihres Sterbens wissen, aber es erfüllt uns einfach mit ganz tiefer Trauer.
Man liest so viel in der Zeitung und erlebt so viel Schlimmes auf der Welt und wenn das aber so Menschen sind, die man im Prinzip gekannt hat, schon als Kind gekannt hat, bewegt einen das ganz schön tief. Es ist schon schlimm.
Ich habe selber im Jemen gearbeitet, ein halbes Jahr. Und fühle mich deshalb verbunden mit den Verstorbenen.
Unter den Trauergästen war auch der Wolfsburger Oberbürgermeister Rolf Schnellecke.
Wir sind alle tief betroffen und in dieser Trauerfeier kam das so tief zum Ausdruck. Die Trauer aller um zwei Menschen, die ihr Leben verloren haben und das Gute wollten. Es war tief bewegend für uns alle.
Der Leiter der Emanuel-Gemeinde, Johann Doktor, fand in seiner Predigt sehr persönliche Worte. Er ging auf viele Einzelheiten in Anitas und Ritas Leben ein, dass sie schon früh anderen helfen wollten und sich von diesem Wunsch nicht abbringen ließen. Und dass sie immer ein offenes Ohr für andere hatten. So verglich der Pastor Anita mit einem Ort, an dem sich ihre Mitmenschen aussprechen konnten. Deutlich zu spüren war, dass der tiefe Glaube für die Gemeindemitglieder der zentrale Baustein ist, das Geschehene zu verarbeiten. Das brachte auch Peter Fehl, ein Freund der Opferfamilien, zum Ausdruck.
Ich glaube, in solchen Momenten geht uns alle durch den Kopf, was ist der Sinn des Lebens, warum passiert das? Hier ist natürlich, hier hilft den Familien der Glaube, hier hilft den Familien die Gewissheit, dass es nach dem Tod weitergeht.
Aus Lemgo, wo die getöteten Frauen eine Bibelschule besuchten, waren viele Trauernde mit Bussen angereist. Die Bibelschülerinnen Anita und Rita wollten zum Abschluss ihres dreijährigen Studiums unbedingt in den Jemen, um dort im Rahmen eines Krankenhauspraktikums zu helfen. Sie ziehen zu lassen war dennoch kein Fehler. Das war heute immer wieder zu hören.
Ich glaube, sie waren hinreichend informiert. Sie waren erwachsen genug. Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Ich denke, auch die Bibelschule Brake betrifft da keine Mitschuld, weil sie haben ihre Studenten hinreichend informiert. Sie wussten, worauf sie sich einlassen, haben das Risiko in Kauf genommen.
Trauerfeier heute für die beiden Studentinnen der Bibelschule in Brake. Und das war das Echo des Tages an diesem 23. Juni 2009. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Bettina Nutz.